Wollen wir über Probleme sprechen, die trägt man nicht auf die Straße. Genau. Die Probleme, die löst man auf andere Art und Weise. Und wie löst man Probleme? So, man tragt nicht die Probleme. Eigentlich die Idee für diese Predigt habe ich bekommen, als ich in Indien war. In Indien, du findest auf der Straße einen Zahnarzt und einen Schuhputzer. Du findest alles Mögliche. Also, das ist alles auf der Straße. Das spielt sich alles auf der Straße. Die Leute schlafen auf der Straße. Und die Leute, ja, die leben auf der Straße. Und da beten sie auch auf der Straße. Ja, alles auf der Straße passiert. Also Zähne werden gezogen und dann bohren sie und arbeiten. Und was sie ganz toll haben in Indien, Bambuszähne. Also das ist ganz modern mit Bambuszähne. Also das wird dann eingesetzt und dann hast du deine Prothese. So, da werden Haare geschnitten, Wäsche wird auf der Straße getrocknet. In Neu-Delhi ganze Straßenzüge, da wird die Bettwäsche auf den Hotels getrocknet. Also erstaunlich, keine Trockenmaschine oder so. Das alles auf der Straße. Indien, also die Straße, da lebt man. Die Straße. Und viele Christen haben auch das irgendwo vielleicht übernommen, dass sie einfach, was sie haben, dann gehen sie zu Leuten auf der Straße, wo sie gerade kennen, und man begegnet eine ganze Menge Leute auf der Straße. Und dann erzählen sie, was sie drückt und was sie quält und was sie plagt. Aber soll ich jedermann meine Probleme erzählen? Um dies geht es mir heute. Soll ich alles einfach auf der Straße auspacken, den Leuten alles weiter sagen, was mich bewegt? Dass jeder zu mir, zu meiner Psyche, zu meiner Seele Zugang hat. Gott hat uns als Persönlichkeiten geschaffen. Jeder ist besonders einmalig. Und es gibt nur einen, Johannes Matutis, und es gibt keine zwei. Es wäre furchtbar, wenn es zwei gäbe. Die würden sich totschlagen. Jeder Mensch hat eine andere Berufung, einen anderen Auftrag und so weiter. Und der Teufel möchte uns so eine Nummer machen. Einfach eine Nummer. Eines von vielen, also, und die Straße ist voll. Und dann fährt man natürlich auch in Indien so, jeder versucht sich da durchzumogeln, durchzukommen. Und wir haben dann einen Witz entwickelt, also da stirbt ein Pastor und der kriegt vom Petrus ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung unten und dann stirbt ein Taxifahrer und der zieht auch in das gleiche Haus, aber der kriegt das Penthouse oben, die schönste Wohnung mit der wunderbaren Aussicht und dann kommt der Pastor und sagt, Petrus, also da stimmt was nicht. Ich habe dein Wort gepredigt, ich war treu, ich habe dir gedient über viele Jahre und ich kriege eine schöne Wohnung unten. Es ist eine schöne Wohnung, aber ich kriege die Wohnung unten. Dann sagt Petrus, ja, aber der da oben, wenn der Taxi gefahren ist, dann haben alle Leute gebetet. Also so ist er gefahren. Also da lernst du beten im Auto. Also trag nicht deine Probleme auf die Straße, erzähl nicht allen Leuten, was dich bewegt. Weißt du, lass dich nicht ausnützen und ausfragen und ausquetschen. Der Teufel versucht uns eine Nummer zu verpassen und dann sind wir von dem Antichristen auch so gebrandmarkt. Ich will nicht über das Chip sprechen und so weiter. Aber der Teufel ist sehr interessiert an deinen Schwächen, an deinen Problemen, deinen Bedürfnissen, deinen Nöten. Was bewegt dich? Weil der Teufel die gleiche Funktion hat wie der Heilige Geist. Nur natürlich, er ist der Böse. Aber der Heilige Geist erinnert uns, der Heilige Geist arbeitet an unseren Schwachheiten, der Teufel nützt unsere Schwachheiten aus. Und du musst immer aufpassen, dass die Leute nicht deine Schwachheiten erfahren. Was ist deine Schwachheit, dein schwacher Punkt? Und was ist deine Not? Der Heilige Geist begegnet unseren Nöten. Der will unsere Schwachheiten aufhelfen, unseren Nöten begegnen, unser Gebet erhören. Und der Teufel kommt auch. Du kannst auch bei mir wohnen. Ich kann dir auch helfen. Und ich habe auch was für dich zu tun. Der Teufel will bei dir Gott spielen. Geh nicht auf die Straße, vermarkte nicht alles. Ich habe einige Bibelstellen, die verbieten, auf der Straße zu gehen, auf der Straße sogar zu missionieren. Wir sollen uns Zeugnis von Jesus geben, wir sollen von Jesus erzählen auf der Straße, aber nur von Jesus, aber nicht, was uns beschäftigt und was uns bewegt. Erzähle nicht allem, was du denkst. Also das ist die Punkte, die ich hier anschneiden möchte, was dich bewegt innerlich, denn du wirst ausgenutzt. Der Teufel will dich abfangen. Erzähl nicht allen, was dich bedrängt, denn der Teufel möchte die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen und kann sagen, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Und du geratest an den Falschen. Erzähl nicht alles, was dich kränkt, was dich ärgert. Deine Sorgen, du solltest nicht auf die Straße deine Sorgen ausbreiten, sondern du solltest deine Sorgen dem Herrn Jesus sagen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch und so weiter. Du solltest nicht allen Leuten erzählen, was dich bedrückt. Was deine Krankheiten sind, was deine Schwächen sind. Weißt du, das geht niemand was an. Der Heilige Geist ist ein Offenbarer der Herzen. Und du musst nicht hausieren gehen mit deinen Problemen. Das tun viele Christen, die rufen an und sagen, du, ich habe ein Problem, ich habe eine Sorge, ich habe eine Krankheit, kannst du für mich beten? Weißt du, und am Telefon, du wirst ja sogar abgehört. Verstehst? Früher gab es die Stasi und so weiter, die Geheimpolizei, und die horchen ja ab. Und der Teufel ist so ein Stasi-Agent, noch ein alter Knacker, der horcht dich ab. Und dann sollst du nicht überall alles erzählen, was dich beschäftigt. Jesus erzählt in der Bergpredigt über das Gebet, als er spricht, du sollst nicht plappern, sagt er, plappern. Wenn du viele Worte machst und dass du denkst, dass du gehört wirst. Oder dann sagt Jesus auch in einer anderen Stelle, wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Das geht niemand was an. Deine Perle, was du leidest oder was sie zu schaffen macht. Schweine sind ja Haustiere, die Abfall beseitigen sollen. Aber du solltest den Schweinen nicht alles sagen. Und Menschen nützen manchmal aus und sehr gemein manchmal. Dein Inneres gehört dir und Gott und sonst niemand. Und nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier und die halbe Gemeinde und die halbe Welt. Du sollst dich beherrschen. Das, was Gott dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat, was er mit dir macht, das geht niemand was an. Wie er dich führt, du verratest Jesus und verleugnest Jesus unter Umständen. Also beides ist drin, beides passiert auf der Straße. Petrus verleugnet Jesus auf der Straße. Er sitzt daneben, während Jesus gefangen wird und verhört wird. Und ja, du warst auch mit ihm dabei. Und dann verflucht er sich sogar sich selbst. Du und Gott, ihr sollt eine Einheit sein, eine Einheit bilden. Und zwischen dir und Gott darf niemand dazwischen kommen. Das ist der Punkt. Also trag nicht deine Probleme auf der Straße. Zwischen dir und Gott hat niemand was zu suchen. Es gibt Eindringlinge, die kundschaften deine Freiheit aus, wie frei du bist, was du dir leistest, was du dir rausnimmst. In Galater Kapitel 2, Vers 4. Da ist es von den Juden die Rede, denn es haben sich einige falsche Brüder eingeschlichen, können auch Schwestern sein, falsche Brüder. Also, es gibt mehr falsche Brüder, als du denkst und glaubst. Und falsche Geschwister, die haben sich neben eingeschlichen, die kundschaften deine Freiheit aus. Und sie haben nicht denselben Vater, sind falsche Brüder. Also sind Brüder, spielen als Brüder, ja, wir sind Geschwister, wir glauben auch an Herrgott, aber Gott ist nicht ihr Vater und Jesus ist nicht ihr Herr. Also, sie täuschen dir was vor, spielen was vor, wie lieb sie sind, wie nett sie sind und erzählen dir das Blaue vom Himmel. Guck mal, Gott kann dich erst segnen, wenn du dich von deiner Verwandtschaft getrennt hast, diese falschen Brüder, die nichts mit dir zu tun haben sollten. Gott sagte zu Abraham, zieh aus Ur in Chaldea. Aber was macht unser lieber Abraham? Der nimmt den Lot noch mit. Und Gott hat ihn erst gesegnet, als er sich von Lot getrennt hat. Als der eine links ging und der andere rechts ging. Lot war ein störender Faktor in der Berufung Abrahams. Und wir haben Störfaktoren auch in unserem christlichen Leben. Da versuchen Leute mitzugehen, den segenden Rahmen abzuschöpfen. Du sagst also, trag nicht deine Probleme auf die Straße. Was dieses Thema sagt mir nicht viel. Aber du wirst am Schluss, wenn wir fertig sind, nachher wirst du merken, du, ich muss alles für mich behalten. Mein geistliches Leben ist eine Sache zwischen mir und Gott und sonst niemand. Lot war nur ein Mitläufer. Weißt du, und wir haben so viele Mitläufer in unserem Leben, die mit uns mitlaufen, mitspielen, mitmachen, dabei sind, Gott segnet sie auch und so weiter, aber das sind Störfaktoren. Und während der Wüstenwanderung bei Israel sehen wir auch da das ganze Pöbelvolk, das war das größte Hindernis, das Pöbelvolk. Die Mitläufer, die aus Ägypten ausgezogen sind, das sind der alte Ägypter gewesen, die haben gesehen, Israel wird gesegnet, Gott ist mit ihnen, Gott beschützt sie, ihre Erstgeburt und so weiter, wir gehen mit. Aber ihr Herz war nicht dabei, falsche Brüder. Weiter im Galater, was Paulus denen schreibt. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, was ich mir leiste, um mitzuerleben, mitgesegnet zu werden, mit zu profitieren vom Segen, also vom Kuchen abzuschneiden. Die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, um uns zu knechten. Also pass auf, wer mir dir sich auf dem Weg neben dir stellt und sagt, du, ich gehe mit dir mit. Ich begleite dich. Das ist nett. Und du freust dich, dass jemand dich begleitet, dass du nicht allein bist, aber ist die Begleitung auch gut? Ich möchte dich zu einem kritischen Christentum hinführen und dir helfen, dass du kritisch denkst. Es geht um dich. Weißt du, die versuchen dich zu einem Sklaven zu machen, ihren Sklaven, dass du abhängig wirst von diesen Leuten. Und diese haben Galater vom Glauben, von Jesus abgebracht. Ihr habt so gut angefangen, schreibt Paulus. Ihr wart so in Freude, so begeistert. Wer hat euch so beschnitten? Und es gibt neugierige Menschen, die einem die Würmer aus der Nase ziehen und fragen alles Mögliche aus. Ja, wie viele Stunden betest du? Wie lange brauchst du für deine Vorbereitung? Wie sieht deine Anbetung aus? Es geht niemand was an, wie meine Anbetung aussieht. Verstehst du, sollst du ja nichts verraten. Und je mehr die Leute von dir wissen, desto angreifer bist du. Die fragen dich alles Mögliche und dann fangen sie dich zu erziehen. Dann fangen sie dich zu kommandieren. Das ist nächste, das solltest du so und so machen, da bist du gebunden. Ich denke an die Freunde Hiobs. Sind nette Leute gewesen. Zuerst mal, die waren 7 Tage mit Hiob zusammen und nichts gesagt und nichts getan. Zuerst mal gehorcht. Hiob, was ist mit dir los? Was machst du da durch? Wo gehst du durch? Und dann haben die Freunde Hiobs sein Problem vergrößert. Ich sag dir, die Leute, die mit dir mitlaufen, die vergrößern dein Problem, verschlimmern die ganze Sache, stellen dir unter Umständen ein Bein und sagen, ja, du glaubst nicht richtig, du stehst nicht richtig. Und die wollen dich dann korrigieren und dich dann erziehen. Deine Freunde sind deine größte Gefahr, nicht deine Feinde. Deine Feinde sollst du lieben, aber deine Freunde, die mit dir gehen, deine Brüder, falsche Schwestern, deine sogenannten Freunde, die machen dich zum Menschenknecht, die machen dich abhängig. Warum? Denen kannst du nicht Nein sagen. Du willst dich nicht vom Kopf stoßen, du willst dich ja nicht verletzen, es ist ja angeblich dein Bruder. Dann sollst du ja lieb haben, deine Geschwister. Du möchtest sie nicht abweisen, aber die wollen dich binden. Dich knechten, dich versklaven. Und die Galater, die wurden ausgekundschaftet von den Juden. Wie haltet ihr mit Gesetz? Wie haltet ihr mit Sabbat? Wie haltet ihr mit dem? Wie haltet ihr mit jenem? Die wurden richtig so schön ausgefragt. Und dann hat man sie dingfest gemacht. Du musst zu dem richtigen Bruder kommen. Und weißt du, wer der richtige Bruder ist? Jesus Christus und sonst niemand. Jesus ist mein ältester und dein ältester Bruder und zu ihm sollen wir kommen und die anderen Brüder stehen lassen. Die gehen nichts an in meinem Geschäft, in meinem Leben, in aller Liebe. Ich werde, was ich sage, das mag dich vielleicht schockieren und sage, Bruder, mach du das, du hast keine Liebe. Es geht um dein Leben. Da nützt dir die Liebe gar nichts. Was nützt es, wenn die dich nachher runterziehen, dich kaputt machen und dich versklaven? Und Galater haben ihren Glauben verloren an Christus. Ihr habt so gut angefangen. Du musst also auf deine Perlen selbst achten. Das, was du erlebst und wie du das erlebst und wie du das verarbeitest, deine Probleme. Du musst selber weinen und selber lachen und selber das Problem durchkauen. Und es geht niemand an, was du da mitmachst und wie es da sich anfühlt. Und weißt du, die locken das raus. Und je mehr sie von dir wissen, werfe also deine Perle nicht vor die Sau. Dein Herz gehört Gott. Es gibt eine Intimsphäre, auch im christlichen Glauben. Deshalb trag nicht deine Probleme auf die Straße. So dass alle Leute wissen, oder dass du die Sau durch das Dorf treibst. Bildlich gesprochen, verstehst du? Und alle gucken danach, hey, was ist mit dir los? In 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 9. Weißt du, es geht um den Segen Gottes. Und hier ist eine ganz klare Anweisung schon für die alten Israeliten. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Also, was du erlebt hast, was du mitgemacht hast, die Wunder Gottes, die du geschaut hast, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang, dass du das im Herzen bewahrst. Weißt du, die Leute fragen dich aus, sie wollen dir aus dem Herzen, nicht nur aus der Nase rausziehen, aus dem Herzen die Dinge nehmen. Verstehst du, die saugen so lang, bis du aus dem Herzen rausgibst, und aus dem Herzen kommt das und das und das und das. Und nachher irgendwo kommen sie dann auf diesen wunden Punkt und jeder Mensch hat einen wunden Punkt. Jeder Mensch ist irgendwo verletzlich. Und jeder Mensch hat Schwachstellen in seinem Leben. Es geht um die Führung Gottes, wie Gott einen geführt hat. Deshalb, Israel, pass auf, dass niemand deine Seele dir klaue und dir die Dinge aus dem Herzen nehmen. Was hat Maria gemacht? Lukas Kapitel 2, Vers 19, die Mutter Jesu. Die Maria, alles was die Hirten erzählten und wie der Engel erschienen ist und dass Jesus geboren ist und dass sie das Kind finden werde, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen und. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte in ihrem Herzen. Das, was Gott dir zeigt und was du hörst, was du erlebst, was du in der Predigt verstehst, das solltest du in deinem Herzen bewahren und bewegen und nicht erzählen. Und Seelenstriptease betreiben, dann irgendwo auspacken und sagen, Leute, schaut her, was ich alles bin und was ich kann. Du musst dein Herz für dich bewahren. Dein Herz gehört Gott und sonst niemand. Und zwischen dir und Gott darf nichts dazwischen kommen. Das ist eine Botschaft, die mich bewegt. Weißt du, trag nicht deine Probleme, trag nicht deine Schwierigkeiten, trag nicht deine Anfechtungen, trag nicht deine Sorgen, trag nicht deine Krankheiten auf die Straße. Was in deinem Herzen ist, das muss auch in deinem Herzen bleiben und vielleicht in deinem Herzen versiegelt werden. Weißt du, in dem Herzen ist alles Mögliche. Jesus erzählt, was aus dem Herzen alles rauskommt. Das muss alles unterdrückt werden. Ich werde morgen darüber sprechen, nimm das Erbe nicht an. Weißt du, wir kommen aus einer weltlichen Familie, alle miteinander, aus einer sündigen Familie, aus einer ehebrecherischen Familie. Wir kommen alle aus einer ganz schlechten Gesellschaft und das muss unterdrückt werden. Im Herzen ist das alles drin. Aber wenn Jesus drin wohnt, kann das nicht hochkommen. Das wird unterdrückt. Das wird unterdrückt. Kannst du Geheimnisse für dich behalten? Deine privaten Geheimnisse, nicht mal was die anderen dir erzählen, das ist eine andere Frage. Kannst du deine Träume für dich behalten? Weißt du, viele Leute, die plappern zu viel. Plappert nicht wie die Heiden. Erzähl nicht allen alles, was niemand etwas angeht. Weißt du, für viele Probleme bist du selber schuld. Hausgemachte Probleme. Schreib alles im Internet. Erzähl den Leuten alles, was dich bewegt, was du heute Nacht geträumt hast, wo du dich verschluckt hast und sonst noch was. Erzähl deine Träume und du kriegst Schwierigkeiten. Josef, der Patriarch, der verkauft wurde von seinen Brüdern, er erzählte seinen Traum seinen Brüdern, der Dummkopf. Du sagst ja, der hat vom Herrn den Traum gehabt, aber du musst auch Träume, die von Gott sind, nicht jedermann erzählen. In 1. Mose 37, Vers 9. Und er hatte einen Traum, einen zweiten Traum, verstehst du? Es reicht schon, wenn er schon einmal einen Traum hatte und erzählt, aber er hatte noch einen Traum und er erzählte seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, Geschwister. Falsche Brüder, obwohl es richtige Brüder, das waren keine richtigen Brüder. Jeder der Brüder war von einer anderen Frau. Weißt du, das war nicht Leib, das waren zwar derselbe Vater, aber die Brüder waren nicht seine richtigen Brüder. Deshalb haben die ihn in die Pfanne gehauen. Der Einzige, der war noch gar nicht geboren, der Benjamin. Es waren nur die zwei, von der Rahel waren nur die zwei Söhne, Josef und Benjamin. Und alle anderen waren von anderen Frauen. Aus anderen Gemeinden, mit einer anderen Geschichte und einer anderen Erziehung. Falsche Brüder, falsche Geschwister. Da hat auch ein paar Schwestern gehabt. Aber ich habe einen Traum gehabt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Angeber, trag nicht alles auf die Straße. Es gibt so viele Angeber und Angeber bekommen Probleme, wenn die anfangen, ihre Träume zu erzählen. 1. Mose 37, Vers 10, im nächsten Vers. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern nochmals erzählte, schalt sein Vater und sagte, du Trottel, und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und meine Mutter und deine Mutter, sollen deine Brüder kommen und sich vor dir beugen und niederfallen? Was erzählst du da? Sein Vater ist sogar böse geworden. Und deine Mutter hat es gar nicht erlebt, seine Mutter hat es gar nicht erlebt, die starb, als der Benjamin geboren wurde. Also der hat es gar nicht erlebt. Verstehst du? Der erzählt etwas und das bringt für ihn Probleme. Seine Angeberei, heiliger Josef, verstehst du, verursachte bei seinen Brüdern Neid. Und er hat sich selbst dieses Unglück angezogen, wie ein Magnet. Auch der Vater versteht ihn nicht und schimpft und sagt, Junge, was träumst denn du, bist du verrückt? Weißt du, wenn Gott einen Plan mit einem Menschen hat, der bringt ihn dorthin, wo er ihn haben möchte, dann musst du deinen Traum nicht groß auf der Straße erzählen. Und viele wundern sich, warum sie in der Klapsmühle landen und warum es ihnen so schlecht geht und warum sie so angegriffen werden und warum sie niemand in Ruhe lässt mehr. Sie erzählen zu viel, sie plappern zu viel. Plappert nicht wie der Heiden. Weißt du, du musst ja nicht nur lange Gebete haben und die Gebete ständig wiederholen. Nein, du kannst einfach, wenn du aus deinem Herzen ja alles ja erzählst, das Herz auf der Zunge tragen, nennt man das. Und sie können nichts für sich behalten. Mich hat's geträumt. Alle bücken sich vor mir. Wie wunderbar. Ich habe eine Vision. Behalte deine Vision für dich. Dann kann dich niemand zerstören. Behalte deine Vision für dich, kann dich niemand kopieren. Behalte deine Vision für dich, kann dir niemand zuvorkommen und es verhindern. Behalte deine Vision für dich, dann kann niemand dich ausschalten. Und die haben versucht, Bruder Josef auszuschalten. Jetzt kommt der Träumer, schmeiß ihn in eine Grube, dann ist aus mit seinem Traum. Hat er ausgeträumt. Weißt du, behalte deine Vision für dich, dann kann dich niemand blockieren. Viele Leute jammern und kommen und sagen, Pastor, kannst du für mich beten? Ich werde so blockiert. Warum? Du hast deinen Mund nicht gehalten und bist selber schuld, hast deinen Mund verbrannt. Jesus hat oft Leute geheilt. Und hört mal, was Jesus getan hat, als er die Leute geheilt hat. Sag es niemand. Sag es niemand. Das ist merkwürdig. Sag es niemand. Matthäus Kapitel 8. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, dass niemand etwas erfahre. Zeig dich nur dem Priester. Zeig dich nur dem Priester. Also dem Arzt oder dem Seelsorger, dem Pastor. Aber alles andere, behalte es für dich. Zeig dich dem Priester und bring dann die Gabe, die Moses befohlen hat für dein Zeugnis. Preise Gott, bring dein Opfer und dann ist erledigt. Sag es niemand. Was, natürlich, wir wollen Zeugnis geben. Weißt du, wenn du Zeugnis gibst, du sollst von Jesus sprechen, vom Heiligen Geist sprechen und Gott Vater sprechen und sonst nichts. Sie verkündigten die großen Taten Gottes. Er sandte Jesus. Er weckte Jesus auf. Er nahm Jesus in den Himmel. Da hast du so viel zu erzählen, da sollen sich die Leute mit Jesus auseinandersetzen und nicht, ich habe das. Und deshalb sind viele Leute, die geben Zeugnis und sind dann nach 3 Wochen krank und kaputt. Oder erzählen, ich habe Erfolg und verlieren in 3, 4 Wochen die Arbeitsstelle und haben gar nichts mehr, sind blank. Du hast wirklich einen Auftrag von Gott. Trag nichts auf die Straße. Erzähl niemand Unbefugtes. Der Arzt soll erfahren, der Seelsorger soll erfahren und der Priester soll erfahren die Sache. Du hast einen Grund gehabt, weißt du, zu verheimlichen. Warum? Weil die Leute mithören und die hören mit und die fangen an zu diskutieren, fangen an zu zerreden. Und ich drehe den Beweis an, dass es so ist. Das ist, weißt du, ich spreche aus Erfahrung, 40 Jahre und noch mehr. Da fragen sie dich so lange und bearbeiten dich so lange, bis du anfängst selbst zu zweifeln. Ja, ist das überhaupt echt, was ich erlebt habe? Ist das wahr? Habe ich nur geträumt oder haben wir das eingeredet oder eingebildet? Weißt du, am Schluss fängst du an dich selbst oder an Gott zu zweifeln. So lange fragen die dich. Versuche nur den Menschen alles logisch zu erklären. Du kannst Gottes Werke und Gottes Taten gar nicht erklären. Weißt du, der Apostel Paulus, er sagt, ich weiß gar nicht, wo ich war. Aber 14 Jahre, nachdem er diese Erfahrung hatte, erzählt, ich war im Himmel. Und das nur so beiläufig. Ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch. Kann ich gar nicht sagen. Aber ich sage unaussprechliche Dinge. Das versteht sowieso niemand. Das, was du mit Gott erlebst, ist eine Zwiesprache zwischen dir und Gott. Versuche nicht alles zu erklären und zu reden oder auch alles zu präsentieren auf dem Präsentierteller. Denk nur an Hiskia. Gott hat ihn geheilt. 15 Jahre seines Lebens dazugegeben. Und was macht? Da kommt Besuch aus Babylon. Geschwister, schaut auf meine Freunde. Falsche Brüder. Falsche Brüder. Falsche Kollegen. Und erzählt, guck mal, schau, das hat Gott mir alles gegeben und das hat der Herr an mir getan. Ist das nicht herrlich und wunderbar? Freilich ist es herrlich und wunderbar. Aber du sollst Gott preisen und du sollst Gott loben, nicht die anderen. Die anderen sollen selbst ihren Gott suchen und selbst ihren Gott erleben und selbst Ursache und Grund für Lob und Dank und Preis und Jubel suchen. Also, was macht er? Zeigt alles und es wurde alles genommen, alles geraubt. Also, so wirst du bestohlen, wenn du bestohlen werden willst. Erzähl den Leuten auf der Straße, ich habe unten unter Bettdecke so und so viel 1000 D-Mark oder Euro oder Dollar. Verstehst du? Und dann werden die einbrechen bei dir, wenn die wissen, wo was liegt und wo was ist. So wie die Juden bei dem blindgeborenen Jungen, Johannes 9, Vers 29 in dieser Geschichte. Der Blindgeborene wurde geheilt und so weiter. Und jetzt wird er im Verhör genommen. Und deshalb, erzähl nicht alles. Der Junge hätte sagen können, ich danke Gott, meine Augen sind jetzt klar, jetzt sehe ich Lob und Dank und ist weitergegangen. Aber was passiert? Der setzt sich mit den Juden auseinander. Wir wissen, dass Gott mit Moses geredet hat. Und woher aber dieser ist, also Jesus, wissen wir nicht. Und Johannes 9, Vers 29 und folgende Verse. Und der Mensch antwortete, dieser Blindgeborene, und sprach zu ihnen, das ist mir verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Verstehst du, er versucht, er zu begründen, zu erklären in aller Liebe. Begeistert will er erklären, Gott hat mich geheilt. Leute, nimm das Zeugnis an, ist es wahr und begründet. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, reden die Juden. Und sondern den, der gottesfürchtig und seinen Willen tut, den hört er. Und von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen auftun kann. Du siehst also plötzlich, seit der Schöpfung der Welt haben wir noch nie gehört. Gott hat Augen geschaffen. Aber wir haben noch nie gehört, dass Gott einem Blindgeborenen die Augen auftut. Wäre dieser nicht von Gott, könnte er doch nichts. Jetzt drehen sie den Spieß um und werden gemein und gehässig. Und ich sag dir, verstehst du, sie wollen mit dir argumentieren und fangen an argumentieren. Und wenn sie merken, sie können dich nicht bekehren, dann drehen sie den Spieß um und werden gemein und verwenden alles gegen dich jetzt. Und dann heißt es weiter, sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns. Du wirst uns was erzählen. Und sie stießen ihn hinaus. Verstehst? Die wollen mit ihm nichts zu tun haben. Weißt du, du musst niemand beweisen, versuch einen Narren nicht zu bekehren. Verstehst du? Und so ist es. Und die waren verbohrt, Pharisäer und Schriftgelehrten. Und es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Also Jesus hat es mitgekriegt und so weiter. Deshalb behalte deine geistlichen und göttlichen Erfahrungen für dich. Die Welt wird dich nicht verstehen, das, was du erlebst. Die Ungläubigen werden es nicht verstehen. Selbst wenn es dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder sind, die werden es nicht verstehen. Deine Geschwister. Das kann nur einer verstehen und nur einer, der selbst das alles durchgemacht hat. Dadurch ist, du sollst Jesus bezeugen, was er für die Menschheit getan hat. Das ist okay. Da sagt niemand was dagegen. Aber du sollst niemand deine Seele offenbaren. Deine Seele ist etwas Reines. Das gehört Gott und sonst niemand. Und in diesem Herzen muss Jesus drin wohnen und so weiter. Und dann wunderst du dich, wenn du nachher zu knabbern hast, weil du alles so ausgebreitet hast. Alles so wie auf Teppich da auf der Straße, alles zu verkaufen, dein Ramsch. Weißt du, gegen Jesus werden die nichts ausrichten. Da können sie schimpfen, so viel sie wollen. Sie wollen ja dich fertig machen. Deinen Glauben wollen sie erschüttern. Dich in Frage stellen, so wie bei dem Blindgeborenen. Wir sind berufen, von Menschen abgelehnt zu werden und von Menschen verfolgt zu werden. Deshalb, wenn du das weißt in deinem Hinterkopf, wir sind berufen, verachtet zu werden, deshalb wirst du nicht zu den Menschen gehen und sagen, ja Leutchen, schaut her, ich habe Jesus so wunderbar erlebt, süßer Jesus. Weißt du, die werden dich nicht verstehen, die werden dich auslachen, die werden dir den Vogel zeigen. Du bist von Sinnen, du bist nicht mehr normal. Du gehörst in der Klapsmühle und schicken sich womöglich dorthin. So, wir sind dazu da. Weißt du, sie haben Jesus abgelehnt und sie werden dich auch ablehnen. Sie haben Jesus verfolgt, sie werden dich verfolgen. Deshalb, du musst nicht den Leuten nachlaufen. Du sollst Christus verkündigen, der in diese Welt gekommen ist und so weiter. Und die Leute werden dich nicht ernst nehmen. Die werden Jesus ernst nehmen oder ablehnen, je nachdem, was passiert. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, da heißt es, und alle, die fromm leben wollen, gottesfürchtig leben wollen und so weiter, müssen Verfolgung erleiden. Die müssen Verfolgung erleiden. Also das ist normal. Aber du sollst dich nicht extra der Verfolgung aussetzen. Die Verfolgung auf dich ranziehen. Provozieren. Und ich sage dir ein paar Wahrheiten. Ich möchte Christen helfen, vernünftig zu leben, lange zu leben, klug zu leben. In dieser Welt sind wir bedroht. Diese Welt ist gottfeindlich, gottgehässig. Mag Gott nicht, die Welt hasst Gott. Deshalb trag deine Probleme nicht auf die Straße. Und ich sage dir auch warum. Lukas Kapitel 8, Vers 5. Es ging ein Seemann aus und säte einen seinen Samen, indem er ein Stück von dem Samen auf dem Weg fiel, etwas von den Dornen, etwas dort und dort, und einiges fiel auf dem Weg, auf die Straße. Weißt du, jetzt nimm den Samen als Kind Gottes. Etliches fiel auf dem Weg und wurde zertreten und die Vögel des Himmels haben es gefressen. Also, das Wort Gottes ist pur, das ist wunderbar, das Wort Gottes hat Kraft. Das, was Gott dir gegeben hat und Gott dir gesagt hat, das gehört nicht auf die Straße. Das wird zertreten und von den Vögeln aufgefressen, was das auch immer ist. Auf der Straße wird das Wort Gottes zertreten, verachtet. Wir sollen Christus verkündigen. Er lebt, Jesus lebt, er ist wunderbar, er ist herrlich. Das sollen wir den Leuten erzählen. Menschen haben sonst keine Ahnung, was innen drin vorgeht. Und wenn du dann anfängst, so Seelenstriptease drauf zu machen und dich bloßzustellen, und dann kommen die Vögel. Weißt du, die Vögel, das ist Satan und böse Menschen, Raben. Viele Christen sind nur Straßenmenschen. Sie erleben viel, Gott segnet sie, aber sie müssen alles gleich ausplappern. Gottes Geheimnisse muss man für sich behalten und Gottes Erfahrungen für sich behalten. Das geht niemand was an, was Gott an dir tut. Denn das ist seine Arbeit. Du bist seine Hände Werk. So wie in Indien, das spielt sich alles auf der Straße ab, bei vielen Christen auch. Ja, da gehen sie dann und hausieren sie in diesen Kreisen und dort und so weiter. Und die tragen ihre Anliegen, ihre Vision, ihre Träume. Jetzt kommt der Träumer, pass auf, und dann kriegst du Probleme. In Lukas 8, Vers 5, dieser Seemann säte und streute auf den Weg. Und diese Straßenmenschen, die haben alles verloren. Bei denen ist nichts aufgegangen. Bei denen ist nichts geblieben. Das Wort Gottes wurde zertreten. Eine interessante Geschichte ist, da fährt der Mann aus Jerusalem, von Jerusalem nach Äthiopien, der Kämmerer, wir kennen seine Geschichte, und da liest er aus dem Buch des Jesaja. Und jetzt, wie gut, und ich sage, wie gut, dass der Philippus kam, geleitet vom Heiligen Geist, und sagt, verstehst du auch, was du liest? Auf der Straße. Der liest auf der Straße, öffentlich, ganz laut. Und für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Ist das nicht herrlich? Aber von wem spricht er denn? So macht er sich Gedanken und redet. Und der Philippus steigt auf den Wagen und erklärt es ihm. Aber stell mal vor, ich möchte die Geschichte anders aufsäumen. Stell mal vor, da wäre ein Teufelskind auf den Wagen gestiegen. Verstehst du das auch? Ich kann dir erklären, was das ist. Und dann hätte er dem Glauben ausgeredet. Und hätte Jesus schlecht gemacht und so weiter. Und genau das Gegenteil gezeigt und den Glauben zerstört, was dieser Mann mitgenommen hat. Du sollst nicht einmal, obwohl wunderbar ist, wenn du laut die Bibel liest, aber der Teufel hört mit, die Geister hören mit, die Dämonen hören mit, die Vögel. Pass auf, wer dir die Bibel auslegt. Weißt du, da kommt jemand, weißt du, heutzutage gibt es Leute auf der Straße, die missionieren nicht mehr für die Welt und rufen Sünder zu Buße und Umkehr, aber die arbeiten als Schnitter unter Christen und versuchen Christen noch christlicher zu machen, als Christus ist. Ja, und stell dir mal vor, jetzt legt dir so einer die Bibel aus und versucht dich zu belehren. Ich habe das wirklich mir vorgestellt. Stell dir mal vor, da wäre statt Philippus irgendein Teufelskind auf dem Wagen zugestiegen. Verstehst du, was du liestest? Und dann wäre alles kaputt. Dann hätten wir heute keine äthiopische Kirche in Äthiopien. Der Teufel arbeitet gerne mit Warnungen. Und ich sag dir auch, er warnt vor Pfingstler und Charismatikern. Und du glaubst gar nicht, wie diese Vögel, ja, diese Anti-Pfingstler, die versuchen, diesen guten Samen, das Gott in dein Herz gestreut hat, wegzupicken. Also das erlebe ich tagtäglich, erlebe immer wieder. Weißt du, die Freude am Herrn, diesen kindlichen Glauben. Halleluja, mein Jesus lebt. Und du freust dich, dass dein Jesus lebt. Und du freust dich, dass du den Heiligen Geist hast. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich habe selber sowas durchgemacht. Und ich habe die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und dann denke ich, ich sollte meinen Pastor fragen, was das ist überhaupt. Ich habe gar keine Ahnung. Und dann sagte, das ist von unten, ein Geist von unten. Und das war alles schon weg, alles verflogen. Der hat nur ein paar Sätze gesagt. Und ich habe meine Freude, meinen kindlichen Glauben verloren. Also, weißt du, du betest und dann kriegst du einen Dämon. Du solltest nicht einmal manches, was du mit Gott erlebst, sogar nicht einmal dem Pastor erzählen. Das geht niemand was an. Wenn der nicht im Herrn richtig steht, wenn er nicht Glauben in Gott hat und wenn er nicht voll Heiligen Geistes ist, der wird dich runterziehen. Das ist alles von unten. Der wird dich kaputt machen im geistlichen Leben. Wie viele Menschen haben diese gerade Anti-Pfingstler und so weiter auf ihr Gewissen. Weißt du, die haben Gott erlebt, die konnten es gar nicht einordnen, ihre Gefühle sind ihnen, ja, der Gaul ist ihnen durchgegangen. Und jetzt erzählen sie, also ich habe so eine Freude, oh, ich habe stundenlang in Sprachen gesungen, in Sprachen Gott gelobt und gepriesen. Das ist alles Schwärmerei. Verstehst du, und schon ist alles Zäpfchen runter und die Freude vom Herrn verloren gegangen. Weißt du, und der Teufel kommt so als Aufklärer, der kommt nicht als Dämon. Und dann andere rennen dazu, dann Adventisten oder zu den Juden, lassen sich beschneiden und denken, sie müssen frömmer sein als der liebe Gott. Wer hat euch aufgehalten? Die Galater, die sind verhindert worden. Da kamen sie mit dem Gesetz und mit den ganzen Vorschriften. Du musst klug sein. Dich nicht den Gefahren aussetzen und alles erzählen, was du erlebst. Auch wenn es komisch ist und auch wenn du nicht einordnen kannst und auch wenn du nicht erklären kannst. Das behältst eine Weile. Gott wird schon das erklären. Gott wird es schon offenbaren, im richtigen Augenblick. Wenn du soweit bist, und du brauchst nicht den Teufel als Aufklärer. Und ich nehme den Teufel alles als für das System, das religiöse System. Und der Teufel kommt, ungebeten. Kann ich dir das erklären? Was hast du? Warum strahlst du so? Verstehst? Vielleicht hast du Uran gegessen. Weißt du, du strahlst, du hast so Freude am Herrn, was ist mit dir los? Und der Teufel beginnt, dich zu bearbeiten, dich zu massieren, zu knebeln. Und er läuft dir hinterher. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören, das Mädel da in Philippi. Die Apostel lehrten die Gläubige, sie müssen durch Bedrängnisse, sie müssen durch Schwierigkeiten. Weißt du, wenn Gott das gezeugt hat, dann wirst du unter Schwierigkeiten, Bedrängnissen, Umständen, anderen Umständen, du wirst es zur Welt bringen, so oder so, wenn es von Gott ist. Und wenn es nicht von Gott ist, lass es bleiben. Du musst also zusehen, dass du den Teufel in Ruhe lässt und schlafen lässt, wenn er schläft. Und nicht den Teufel erwecken, weißt du, und provozieren. Jetzt machen wir geistliche Kriegsführung. Das ist ein anderer Blödsinn. Weißt du, wir sollen in der Bibel für die Regierung beten. Lies mal, warum wir für die Regierung beten sollen. Nicht, damit sie mehr Geld haben und sonst was. Wir sollen für die Regierung beten, damit wir in Frieden unseren Glauben aufbauen können. Dass wir ungestört sind. Dass die Regierung schläft, dass sie gar nicht merkt, dass es Christen gibt. Dass sie überhaupt existieren. Je mehr du an die Öffentlichkeit gehst und mehr von der Regierung willst und sogar ins Parlament rein möchtest, desto mehr Stress und Ärger bekommst. Du sollst beten, damit du ungestört sein kannst. Der christliche Glaube ist etwas Ungestörtes. Geschieht im Verborgenen. Geschieht nicht auf der Straße. Du musst also die Regierung schlafen lassen, wenn sie schläft. Muss nicht extra provozieren, jetzt aus welchen Gründen auch immer. Du sollst Jesus bekennen, das ist wahr. Wenn du gefragt wirst, musst du Rechenschaft abgeben. Und das ist dann okay. Wenn dich jemand fragt, ja, was sag mal, warum, was glauben Sie eigentlich? Dann kannst du sagen, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Herr. Aber du musst nicht deine ganzen seelischen Schwachheiten und was für Kämpfe du hast, was für Kummer du hast und was für Sorgen du hast. Weißt du, alles andere braucht er. Braucht dich die Regierung gar nicht interessieren und die anderen auch nicht interessieren. Weißt du, die sollen ihre Probleme haben mit sich selbst und die sollen mit sich selbst beschäftigt sein. Die sollen den Christen in Ruhe lassen. Das war, warum wir für die Regierung beten sollen. Dass die Christen in Ruhe gelassen werden. Dass sie gar nicht draufkommen, dass es noch Christen gibt. Dass die existieren. Dass sie dich übersehen. Und Geschwister, es ist richtig. Es ist biblisch richtig. Und ich kenne die Untergrundkirche in Russland. Weißt du, die haben gesagt, wir beten für Gott und Gott bringt uns Menschen. Und die Menschen kamen. Und die Untergrundkirche ist voll gewesen von wiedergeborenen, echt wiedergeborenen Christen. Und die haben gebetet. Und die haben die Salbung gehabt und dann sind Zeichen und Wunder geschehen. Ich habe das erlebt, ich weiß es, dass sowas gibt. Und weißt du, wie die gemacht haben? Die haben irgendwo im Hinterhof sich versammelt. Man hat draußen gar nicht gesehen, dass es eine Kirche ist überhaupt. Und es gab Kirchen mit 3000 Sitzplätzen manchmal. Und ja, das haben wir von der Straße gar nicht gesehen. Das sah aus wie ein Wohnhaus. Weißt du, Christen arbeiten im Untergrund, im Verborgenen. Wie heißt es in der Bibel, wenn du was vom lieben Gott haben willst, geh in die Kammer und schließ sogar noch die Türe zu, damit nichts rauskommt. Damit niemand mithört und mitschneidet und mitschreibt. Mach die Türe zu. Es ist arg wichtig, dass du als Christ im Verborgenen, im Untergrund lebst. Deshalb trag nicht deine Probleme auf die Straße. Die Leute werden schon draufkommen, dass du Christ bist. Und die werden rechtzeitig merken, was mit dir los ist, was Geisteskind du bist. Es ist schlimm, wie viele Christen immer nur Aufmerksamkeit suchen, immer auffallen möchten. Ich bin Christ! Halleluja! Lob und Dank! Weißt du, Christen wollen immer im Mittelpunkt stehen, wichtig genommen werden. Ja. Weißt du, auffallen, das ist eine Krankheit des Teufels. Weißt du, der Teufel infiziert die Menschen damit, ja, dass du auffällst. Wir sollen Christus bekennen. Ich bin dafür, dass wir Jesus bekennen. Und ich habe selber auch das getan und ich werde es immer tun und werde weiter tun. Ich bekenne Jesus, aber ich werde nicht bekennen meine Schwachheiten. Ich werde nicht bekennen meine Probleme. Ich werde nicht bekennen die Zweifel, die ich habe vielleicht. Ich habe auch Zweifel, glaub mir das. Ich habe auch so viele Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Aber damit werde ich nicht hausieren gehen. Weißt du, wenn du ihnen sagst, dann die Wahrheit, und dann sagst, das ist das und das, dann werden sie böse auf dich. Und dann merkst du, was alles so rauskommt. Sie drehen den Spieß um. Ja, du willst uns belehren? Du bist blind gewesen? Christen sollen in der Verborgenheit leben, im Untergrund. Und weißt du, niemand soll es wissen, was mit dir wirklich passiert, wie Gott dich profiliert, wie Gott dich aufbaut, wie Gott dich entwickelt, wie Gott ja dich stärkt und dass du jeden Tag neue Kraft bekommst. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Aber wo sind deine Kraftquellen? Du musst ihnen nicht verraten, sonst kommen sie und verstopfen die dir deine Kraftquellen. Wahre Christen sind stille Christen. Weißt du, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Du musst nicht Adventist werden und Sabbatist und was weiß ich noch alles. Du kannst es alles vergessen. Wenn du in Christus bist, hast du deinen Frieden. Du hast deinen Frieden. Du hast das ganze Jahr über Sabbat. Und das vielleicht für 20 Jahre. Und solange du lebst. Weißt du, wahre Christen sind glückliche Menschen. Sind ausgeglichene, getroste Menschen. Und weißt du, warum? Weil ihr ganzes Leben im Verborgenen sich abspielt. In der Kammer. Sie singen und spielen dem Herrn nicht auf dem Klavier und nicht auf der Gitarre. Sie singen und spielen dem Herrn in ihrem Herzen. So steht es. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Dann macht Musik und dann macht Rimmel, dann hau auf die Pauke. In ihrem Herzen. Epheser 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesänge und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Vielleicht verstehst du nicht, was ich dir sage, aber ich versuche einfach rüberzubringen. Reife im Verborgenen. Weißt du, guter Wein und guter Käse muss im Verborgenen reifen. Und gute Christen ebenfalls. Im Verborgenen, im Stillen, unsichtbar. Wir werden ab und zu mal umgedreht auf eine andere Seite oder umgeschüttet und das geht's weiter. Man dient Jesus im Verborgenen. Und was er einem der geringsten meiner Brüder getan hat, was keiner gesehen hat, wo warst du das und das und das und das? Das habt ihr mir getan. Es ist erstaunlich, wenn du die Bibel studierst, wie Gott die Kinder Gottes führt. Denk an Elia, geh und verbirg dich am Bach. Versteck dich, keiner soll dich sehen. Keiner soll wissen, dass hier ein Prophet im Land ist. Aber der ist mittendrin. Und dieser Prophet wartet auf die Stunde X. Und dann geh und verbirg dich bei der Witwe. Und ich habe da selbst den Raben geboten und der Witwe geboten, dich zu versorgen. Weißt du, der Ahab kam nicht auf den Gedanken, dort am Bach den zu suchen. Was sucht der Prophet am Bach? Der wird in der Synagoge sitzen. Aber am Bach oder dann bei einer alten Frau noch. Da wird der Prophet nicht hingehen, wenn schon zu jungen Leuten. Aber weißt du, Gott verbirgt dich dort, wo dich niemand sucht. Dort versteckt er dich, wo dich niemand vermutet, wo kein Prophet anzutreffen ist und wo kein Prophet seine Zeit unnötig verschwendet am Bach mit Steinchen spielen. Und was weiß ich sonst? Weißt du, denn ein Prophet wird bestimmt garantiert und so denkt die Welt. Der wird produktiv sein wollen und er wird wirkungsvoll sein wollen und er wird voll Power auf dem Marktplatz stehen und predigen. Aber nein, der ist am Bach. Dort wollte Gott ihn haben. Dort hat er Ruhe gehabt. Dort hat er sich entwickelt. Dort ist er stark geworden. Dort hat er sich bewährt. Und erst als es soweit war, als Gott dann sagte, jetzt tritt's auf, dann ist er aufgetreten, dann war es vollkommen egal, was der liebe Bruder Obadja sagt. Also, der sucht dich in alle Länder. Dann sagt er, ich weiß, ich muss mit dem Ahab morgen Abend sprechen. Sag's ihm, ich bin da. Ohne Gottes Auftrag aufzutreten ist gefährlich, Leute. Ohne Gottes Auftrag aufzutreten ist tödlich. Dann wundere dich nicht, wenn dir Kopf abgeschlagen wird. Oder wenn du ins Gefängnis gesteckt wirst. Oder was Schlimmes passiert. Hier kann Gott dir keinen Schutz garantieren. Wenn du nicht dort bist, wo Gott dich haben wollte, am Bach, bei der Witwe oder wo auch immer, dann kann er dir für deine Sicherheit nicht garantieren. Auf der Straße ist das Wort Gottes vor Vögel und Menschen nicht sicher. Wird zertreten. Dort kann Gott dich nicht beschützen. Gott kann dich auch nicht in deinen Problemen, also jetzt unter Dornen und Steinen beschützen. Nein, Gott kann dich nur gedeihen lassen auf einem guten Boden. Und der Boden muss vorbereitet werden, umgepflügt und gut gedüngt sein und was auch immer. Wer in Gefahr sich begibt, der kommt darin um. Fördere dein Schicksal nicht heraus. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht unser Schicksal herausfordern. Wir haben zwar in der Bibel, wo Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, aber dumme Schafe würden auf die Wölfe zurennen und sagen, Wölfe, wir haben die Autorität im Namen Gottes euch anzugreifen. Die werden zerfleischt. Und guten Appetit für die Wölfe. Aber wenn du dann mal durch musst im Namen Gottes, dann kannst du die Zähne zeigen, da kommst du auch durch, brauchst auch keine Angst haben. Gott wird mit dir sein. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Bevor Gott dich sendet, wird er dein Haus, dein Leben, deine Umgebung, deine Umwelt bereinigen. Bevor du anderen dienst, wird er dir zuerst dienen und muss dir dienen. Muss zuerst mal dich abklären, muss dich zuerst mal zur Ruhe bringen. Und solange du noch nicht dein Haus gereinigt hast und noch irgendwelche Einfallstore für Satan offen hast, irgendwas Okkultes, wo okkulte Praktiken verwendet worden sind, wo solange noch diese Dinge sind, wirst du immer Anfechtung haben, bis du diese Dinge aus dem Haus getan hast. Und dein Haus frei geworden ist. Alles, was besprochen wurde, was beweihräuchert wurde, wo man irgendwelche spirituelle Dienste in Anspruch genommen hat, das muss alles raus. Muss alles raus. Sonst ist alles zwecklos. Und weißt du, die Tat ist es, was zählt. Und nicht die Gebete. Du kannst viel beten. Die Gebete nützen nicht, wenn die Tat nicht da ist. Ich werde nie vergessen, wie ich mich geplagt habe. Das ging vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Unser Sohn plötzlich fing an, mit 10 Jahren Bettnässer zu werden. Und ich habe mich gewundert, was ist damit los? Woher kommt das alles? Und wir waren beim Arzt, der Arzt sagt, ich habe nichts, nichts Körperliches. Dann waren wir bei Psychologen und der Psychologe hat auch nichts gefunden. Und dann sagt der Psychologe, Herr Matudis, Sie haben Psychologie studiert, sind selber Pastor, finden Sie selber raus. Und dann hat er uns entlassen und das Problem ging immer weiter und wurde immer, immer schlimmer. Und dann bete ich eines Tages, mache meine Augen auf und da sehe ich 3 Masken. Und ich hatte 3 Masken aus Tschad, jemand mir geschenkt und mitgebracht. Und ich habe extra gefragt, ist das nicht besprochen oder den Göttern geweiht oder was auch immer? Nein, das hat mein Bruder geschnitzt, sein leiblicher Bruder, der die Sachen gebracht hat. Der hat geschnitzt und das ist bestimmt nicht besprochen. Aber ich bete und mein Junge musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer. Und da habe ich gesagt, soll das die Ursache sein? Ich bin bereit, Herr, mich von diesen Dingen zu trennen. Auch wenn es mir wertvoll und teuer diese Masken erscheinen. Dann genommen, in Müll gesteckt, Müllabfuhr abgegeben. Und von dem Tag ist mein Junge trocken gewesen. Und da bräuchte ich nicht beten. Viele Christen beten sich zu Tode. Die sollten was tun. Und dann ist die Sache aufgeräumt. Einfach in den Container. Und das ist das Problem gelöst. Da betest nicht mehr Jahre, Jahrzehnte. So werden Dämonen vertrieben. Ganz praktisch. Man tut was. Das zählt mehr als Gebet. Tat zählt mehr als Gebet. Tat zählt mehr als Gebet. Also wenn du die Dinge rauswirfst, wirst du auch den Teufel los. Wir sind den Teufel losgeworden. Ohne Medizin und ohne Psychologie. Weißt du, dann passieren die Dinge von selbst. Dann hat der Teufel keine Brücke mehr, in dein Haus zu kommen. Keine Hintertür. Die Tür ist zugemauert. Viele Christen machen nicht ernst mit der Reinigung ihres Lebens. Die machen nicht ernst. Da suchen sie lieber einen Seelsorger X und Seelsorgerin Y und versuchen da Hilfe zu finden, anstatt dass sie konkret werden bei sich zu Hause. In ihren 4 Wänden. Das Problem liegt in deinen 4 Wänden. Das liegt nicht draußen auf der Straße. Das Problem liegt zu Hause. Bring dein Haus in Ordnung. Bestelle dein Haus, heißt es immer wieder in der Bibel. Nicht nur zum Sterben, sondern dein Haus, dass es in Ordnung ist. So, dass der liebe Gott sich wohlfühlen kann. Beim Zachäus, da hat es zuerst mal aufgeräumt, wieder gut gemacht. Und dann sagt Jesus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Du kannst 100 Jahre beten und wird nichts passieren, solange du nicht dein Haus in Ordnung bringst. Bring dein Haus in Ordnung, deine 4 Wände, das, was dir gehört, deine Möbel. Vielleicht sind die Möbel zusammengestohlen. Verstehst du? Was weiß ich, wie manche Leute leben. Und irgendwo geklaut und irgendwo mitgenommen worden. Und dann wunderst dich, warum du nicht klarkommst. Zuerst mal das Entsorgen der Altlasten, das Aufräumen. Gott benutzt keine beschmutzten Seelen. Gott segnet auch keine beschmutzten Seelen. Weißt du, es geht vielleicht eine ganze Weile ganz gut. 3 Wochen, 4 Wochen, halbes Jahr, längstens. Und dann kommen Probleme. Weißt du, Gott hat dich geheilt in einem Heilungsgottesdienst und das ist wunderbar und ich bin sicher, Gott hat dich geheilt. Aber dann, wenn du nicht aufräumst, kommt die alte Krankheit wieder, die alte Seuche wieder, die alten Probleme wieder. Weißt du, Gott benutzt keine verschmutzte Werkzeuge. Zuerst muss das Werkzeug gereinigt werden, bevor es eingesetzt wird und instand gesetzt, das Werkzeug. Alles, was im Dienst Gottes stand, im Alten Testament, das musste entweder durchs Feuer oder durchs Wasser gehen. Also Reinigung. musste grundsätzlich gereinigt werden. Und dann erst kann es eingesetzt werden. Dann kann es für Gott gebraucht werden. Trage deine Probleme nicht auf die Straße, das ist mein Thema heute. Zu Hause werden Hausaufgaben gemacht. Weißt du, was nützt es? Bitte betet für mich, Geschwister, ich bin so schwach. Ich kann nicht mehr. Du kannst jammern, so viel du willst. Es wird nicht besser werden. Der liebe Gott wird dir nicht helfen. Der wird sagen, geh nach Hause, versöhn dich, bereinige das, putz die Sachen. Auf der Straße lauern noch mehr Gefahren. Und da kommen vielleicht welche, darf ich für sie beten? Also da wäre ich so vorsichtig mit dem Gebet. Leute, wo ich nicht kenne, ich würde von keinem mir die Hände auflegen lassen. Dann bekomme ich noch seinen Geist womöglich. Kriege ich seine Anfechtungen, seine Schwachheiten. Und das ist bei vielen Pfingstlern und Charismatikern der Fall. Die lassen von jedem Deppen sich die Hände auflegen. Auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Aber so ist das. Und die denken, ich muss gesegnet werden. Nein, zuerst mal, weißt du, bevor der Priester ins Heiligtum ging, dann musste er 7 Tage mal fasten. Oder wenn er über den Friedhof gelaufen ist, der durfte 7 Tage nicht ins Heiligtum gehen. Von Gott gab es Reinheitsvorschriften, sehr heikle sogar. Und zuerst müssen deine Hausaufgaben gemacht werden und dann kannst du Gott dienen. Weißt du, auf dem Weg wird alles zertreten, zerredet, kriegst du neue Seuchen. Stell dir mal vor, also ich habe nichts in Indien von der Straße gegessen, obwohl die Pfannkuchen sehr gut ausgesehen haben und sehr lecker. Aber alles im Schlamm, da ist die Kuh da und da sind die Schweine da, verstehst du, und dann wird gleich gebrutzelt und gekocht und gebraten. Alles so Mischmasch, das ist die Straße in Indien. Aber in Deutschland auch nicht besser, nur etwas zivilisierter. Etwas zivilisierter. Weißt du, auf der Straße lauern auch eine ganze Menge Gefahren. Wenn du anfängst, von deinem Glauben so überall auszubreiten, ich liebe Jesus. Du wirst plattgewalzt manchmal und dann wunderst dich, dass du plattgemacht wirst. Fertig. Ja, hören Sie doch auf mit dieser Dummheit. Verstehst du? So wie dieser Blindgeborene. Ich habe es ja euch gesagt. Verstehst du? Dieser Blindgeborene, der hat nur gut gemeint. Der hat gesagt, guck mal, ich war blind und ich bin sehend geworden. Gott hat so ein großes Wunder an mir getan. Du hast keine Ahnung. Das ist ein Sünder, der dir die Augen geöffnet hat, dieser Jesus. Und dergleichen. Weißt du, es geht zuerst mal um Priorität in deinem Leben. Du musst zuerst mal wissen, wo du hingehörst, auf dem guten Acker, nicht auf die Straße, im Boden, eine lebendige Gemeinde. Und dann trägst du 100%ig Frucht. Und so viele Christen, die tragen keine richtige Frucht. Die bringen nichts zustande. Die eifern, die brennen, sie wollen was tun. Sie fragen, können Sie mich einstellen? Früher war das so, da wenn du durch die Stadt gelaufen wirst, da hast du überall Schilder gesehen. Wir suchen Dreher, wir suchen Fräser, wir suchen Bürokraft und wir suchen das. Heutzutage, weißt du, und so wirst du angeworben. Wir suchen. Und dann denkst du, Mensch, die suchen mich, aber du gerade an die Falschen. Wir Christen, wir suchen nichts, wir suchen den Herrn und der Herr führt uns dann an die richtige Adresse. Und nur dort bist du effektiv. Und du kannst nur im Verborgenen gut gedeihen, auf dem guten Acker. Und dieser gute Acker ist weit weg von der Straße, wo keine Diebe hinkommen und keine Menschen, die das da trampeln und keine Vögel hinfliegen. Die Vögel sind immer da, wo Abfall ist. Und Vögel fressen und die denken, das ist was für sie. Trage deine Probleme nicht auf die Straße. Gott will dich haben und nicht die anderen. Gott will dich haben. Du bist etwas Spezielles für Gott. Gott sucht dich. Und wenn ich immer nur das tun würde, was die anderen von mir erwartet, ich werde nie Frucht bringen. Weißt du, bei vielen Leuten müsste man auf ihrem Grabstein eines Tages schreiben, mein Leben hat allen gefallen, nur mir selbst nicht. Mir, allen Leuten hat mein Leben gefallen, verstehst du? Ich bin allen Leuten Knecht gewesen, ich habe alles recht getan, ich habe niemanden verletzt, niemanden vor den Kopf gestoßen. Niemand die Wahrheit gesagt. Und dann, mein Leben hat allen gefallen, nur mir selbst nicht. Und dein Leben gefällt dir selbst nicht, sei ganz ehrlich, wenn du genau hinguckst. Weil Leute dich missbrauchen und ausnützen. Zuerst müssen wir unsere eigene Heiligung erleben und durchleben. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es dem Menschen, wenn er alle anderen Seelen rettet und seine Seele vor die Hunde geht? Was nützt es? Wenn du anderen dienst und du selbst verloren gehst. Was nützt es, wenn du deine eigene Seele vernachlässigst? Geschwister, es ist so wichtig, zuerst mal für seine eigene Seele zu sorgen. Und eigentlich, wir sollen erst dienen aus Überfluss. Verstehst du, das läuft über. Wenn wir voll sind, läuft es automatisch über. Und das ist, was den Dienst ausmacht, der Überlauf. Verstehen wir das? Weißt du, was nützt es, wenn du allen Menschen dienst und ermutigst und sagst, oh, deshalb haben wir so viele ausgebrannte Seelen und deine eigene Seele verkümmert? Weißt du, es geht um deine Ewigkeit. Deine Ewigkeit. Und da kann niemand helfen für deine Ewigkeit. Das musst du selber tun. Deine Ewigkeit musst du selbst in der Hand nehmen und zusehen. Wie schaffe ich den Weg bis in den Himmel? Da kannst du niemand mitnehmen, kannst auch niemand bitten, kannst niemand fragen. Die werden dir schon Ratschläge geben als Zuchtmeister. Und dann Vorschriften dir geben und so weiter. Weißt du, was haben die klugen Jungfrauen gesagt? Die waren clever. Die haben gesagt, weißt du, wir können euch nicht abgeben. Geht zum Krämer und kauft's. Vielleicht schafft es. Vielleicht erreicht es. Wir können es nicht abgeben, denn es reicht dann auch uns nicht mehr. Wir müssen für uns selber jetzt sorgen. Jetzt ist Mitternacht. Höchste Zeit. So, deine Probleme werden vergrößert, wenn du überall erzählst. Je mehr du den Leuten erzählst und anrufst, desto mehr werden sie ausgetreten, diese Probleme. Desto schlimmer wird die Sache. Plötzlich weiß die ganze Stadt, was mit dir los ist. Erzähle nicht jedermann, was dich bedrückt. Weißt du, entblößt dich nicht. Weißt du, deck zu und lass das Blut Jesu Christi die Sache zudecken. Und lass die Herrlichkeit Gottes dein Leben bedecken. Und nicht, dass die Leute, bitte steht mir bei und hilft. Nein, du hast genug Autorität, genug Glauben, genug Kraft, genug der Herrlichkeit Gottes, dass du von Gott eingehüllt wirst. Und dass du, da brauchst du nichts. Nur Weichlinge und Feiglinge, sie fangen an zu jammern und suchen Mitleid. Und klagen auch Geschwister. Wir haben eine ganz klare Anweisung von der Heiligen Schrift, wem wir was sagen sollen. Sage es Jesus. Sage es Jesus. Und nur Jesus und sonst niemand. Wenn du ein Problem hast, dann versuche nicht, jetzt irgendwie das Problem groß auszutreten. Bring es ins Heiligtum. Lege es Gott vor, wie der Hiskia gemacht hat. Lieber Gott, hör mal, was der Schurke da gesagt hat. Und Gott hat es gelesen und Gott hat es beantwortet. Stell dir mal vor, jetzt hätte vielleicht jemand anders beantwortet. Der hätte gar nicht so helfen können, wie er es gebraucht hat. Du brauchst göttliche Hilfe. Und wir leben im Neuen Testament. Und wir sollen eines Tages Priester und Könige sein. Und Geschwister, und jetzt müssen wir lernen, selbst Priester zu werden. Selbst mit Gott zu reden. Selbst mit Gott klarzukommen. Selbst jetzt müssen wir lernen, jetzt selber zu regieren und die Dinge in den Griff bekommen. Jetzt. Und deshalb hast du Sorgen, deshalb hast du Probleme, damit du diese Probleme angehst. Du sollst sie angehen und nicht die anderen vorschicken. Weißt du, wir sind so raffiniert, wir können delegieren, nennt man delegieren, andere ranlassen, andere sollen es machen. Bet für mich, Bruder. Weißt du, es ist schön, wenn man für dich betet, aber es ist nicht nötig, für dich zu beten. Nein, das ist vollkommen Zeitverschwendung, für dich zu beten. Das sollst du selbst beten. Wir sollten nur um Gebetshilfe bitten, wenn wir im Herrn, im Berg Gottes sind. Bitte hilf mir. Und lest mal die Fürbitte, wo Paulus bittet um Fürbitte. Damit das Evangelium verkündigt wird. Bitte bete, damit ich eine offene Türe habe. Verstehst du? Um das Evangelium. Aber nicht für mich. Paulus hat selbst seine Gefängnissachen durchgestanden. Und er hat gesagt, gut, dass ich an mich denkt und so weiter. Dass Gott das Wort Gottes laufen lässt. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Aber für sich selber, für seine Zipperleins, hat er nicht beten lassen. Das hat er selber gemacht, hat er selber geweint, war selber traurig. Und wir müssen durch dieses Tal durch, das dunkle Tal. Und wir müssen Könige und Priester Christi werden. Und du musst lernen, mit deinen eigenen Problemen fertig zu werden. Und nicht andere Leute bitten. Nur wenn es um Gott geht, um sein Reich gehen, dann ja, dann kannst du sagen, oh, Geschwister, bitte, Gemeinde, betet, steht zusammen, wir gehen morgen raus und machen eine große Kampagne für den Herrn Jesus oder eine Missionsreise. Wenn du das nicht kannst und selbst nicht die Probleme im Griff bekommst, dann kannst du nie das Priesteramt übernehmen. Und wir sollen von Gott aus Priester und Könige sein. Wenn du über dich nicht herrschen kannst und selbst nicht unter Kontrolle hast, Bruder, Schwester, weißt du, wie willst du dann mit Christus eines Tages regieren? Wie willst du eines Tages mit ihm in den Wolken sein Geschäft tun, wenn du jetzt nicht schweigen kannst und kannst sagen, da gehe ich durch im Namen Gottes, da gehe ich durch. Wenn du jetzt nicht belastbar bist, Wenn du jetzt vieles nicht verkraften kannst, das haut mich um. Ja, freilich, dich haut alles um, mich auch. Aber mit dem Herrn stehe ich wieder auf, wenn es mich umhaut. Und wir werden angegriffen und angegangen jeden Tag von Neuem. Im Himmel gibt es nur Könige und Priester. Verstehst du? Und ich, jetzt bitte nicht schockiert sein, was ich sage. Ich glaube, dass die meisten Christen nicht in den Himmel kommen. Den Himmel gar nicht verdienen und nicht wert sind des Himmels. Im Himmel werden nur Priester und Könige sein. Johannes sieht nachher in der Offenbarung eine große Schar, die niemand zählen kann. Die bei Jesus sind, die haben Kronen auf ihrem Haupt und die werden mit Christus regieren. Und die anderen, die nicht bei dieser Erstlingsschar sind, bei dieser Überwinderschar sind, weißt du, was sie haben? Die können nur mit Palmen wedeln. Die kriegen so einen Zweig von irgendwo und die können wedeln. Gewiss, es wird schön sein. Es wird keine Hitze sie treffen. Es wird nicht Nacht und Tags mehr sein oder also so weiter. Sie werden genug haben, aber sie werden nicht mit Christus regieren. Wenn du mit Christus regieren möchtest, und mir geht es darum, trag nicht alles auf die Straße. Und ich sage dir die Wahrheit, es schockiert dich. In der Bibel heißt es, die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Da steht nichts vom Himmel. Die Friedfertigen, versöhn dich jetzt, bring jetzt so gut du kannst dein Wehwehchen in Ordnung, deine Beleidigung, deine Kränkung. Find deinen Platz hier in dieser Erde. Die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen, nicht das Himmelreich. Sondern die wirklich auf das Ganze gegangen sind. Das Himmelreich leidet Gewalt und die Gewalt anwenden, die reißen an sich, sagt der Herr. Jesus kommt, um seine Regenten abzuholen und nicht seine Versager und seine Weichlinge und so weiter. Nein, die werden bei der ersten Auferstehung werden nur die teilhaben, die wirklich gerungen haben und gesiegt haben. Und sie haben überwunden durch das Blut und durch den Namen Jesus. Die Überwinder werden abgeholt. Jesus kommt, um die abzuholen, die hier gereift sind, die sich hier qualifiziert haben als Könige und Priester. Es ist vielleicht schockierend, was du jetzt hörst, aber ich möchte dir Mut machen, streng dich an ein bisschen. Streng dich an, dass du in den Himmel kommst und nicht hier auf dieser Erde bleibst und nur mit dem Palmenzweig wedelst. Das ist viel zu billig und viel zu wenig. Das ist nicht unsere Berufung. Wir haben eine hohe Berufung, Könige und Priester Christi zu sein. Und nicht nur Söhne und Töchter des Herrn. Weißt du, dass Söhne und Töchter und Priester und Könige, es sind zwei Paar Stiefeln. Sind zwei Paar Stiefeln? Weißt du, der Herr kann mit unmündigen Menschen nichts anfangen im Himmel. Dort werden nur Regenten sein, nur Priester sein. Und die werden diese Mittler sein, die sich hier bewährt haben. Im Himmel braucht man keine Babys. Da braucht man Männer und Frauen, die ihren Glauben bewiesen haben. Weißt du, du gehörst und solltest, das ist, solange du lebst, du kannst etwas tun, dass du zu der Elite Gottes gehörst. Und das ist so wichtig. Und das passiert im Verborgenen, im Stillen, im Reifen, im Gären. Weißt du, wir machen einen Gärungsprozess durch. Und jetzt geht es um deine Bildung für die göttliche Regierung. Jetzt wird hier unten die Opposition gebildet gegen Satan und gegen alle Werke. Und dann müssen wir angehen gegen diese Dinge, die uns so entgegenstehen. Und da zeigt sich, ob du Mut hast und du kühn bist, ob du besonnen bist, klug bist und überlegen bist. Wir sind hier, um uns zu qualifizieren für den Himmel. Die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Na ja, Gott segne sie. Aber das ist mir zu wenig, so einen Bauernhof irgendwo zu besitzen. Ich möchte in die himmlische Stadt einziehen, ins neue Jerusalem. Und lies mal, wer im neuen Jerusalem alles wohnen wird. Jesus trieb die Klageweiber raus. Das sind liebe Leute. Gott segne sie. Aber Menschen, die nur klagen, die sich beschweren, die jammern, die sich selbst immer mitleiden und bedauern und so weiter, für die ist kein Platz im Himmel. Da ist kein Platz im Himmel, Geschwister. Tut mir leid. Die werden bei der Erstauferstehung gar nicht dabei sein. Die müssen noch ein bisschen warten, ein paar Jährchen. Jesus und der Heilige Geist, den kann man nicht manipulieren. Da kann man nicht vormachen, ja, ich bin Kind Gottes. Kinder Gottes müssen auch wachsen und reifen. Und müssen Söhne und Töchter des Herrn sein, sie bewähren. Deshalb trag nicht deine Probleme auf die Straße, sondern kämpfe, wie Paulus sagt, den guten Kampf des Glaubens. Lauf den Lauf, der dir verordnet ist. Und so wirst du die Krone bekommen. Und nicht nur ich, sondern alle, die das mitmachen. Paulus zieht noch andere mit rein. Aber ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet. Und mir ist die Krone aufgelegt, nicht eine Palme ein bisschen zu wedeln. Wisse, wo und vor wem du was ausbreiten sollst, wem du dienen sollst und was du überhaupt machen sollst. Weißt du, viele zerarbeiten sich in der Menge ihrer Wege. Die tun so viel und es ist alles wie die Katz. Die tun so viel und es ist alles umsonst. Und am Strich bleibt nichts übrig. Es ist gar nichts. Viele geraten an die Falschen. Weißt du, wir haben genug Böcke als Gärtner. Die geraten an den Falschen. Guck mal, ich habe euch gesagt, stellt mal euch vor, wer zu dem Kämmerer, wer jemand anders auf den Wagen gestiegen als Philippus, was wäre da rausgekommen? Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts und du musst aufpassen, dass du dich nicht einem Falschen anvertraust. Ich bin ein Bruder in Christus. Und wir haben ja von Galater hier gehört, falsche Brüder, die uns nur ausspionieren wollen. Ich bin ein Kind Gottes. Und die schleimen und schleichen sich ran und so weiter. Und du verliebst dich in den Falschen noch und heiratest womöglich noch den Falschen. Und dann wunderst du dich, dass du Hölle auf Erden hast. Es gibt so viele ahnungslose Christen. Geschwister, wir müssen ins Wort gegründet sein, in die Tiefe gehen, damit wir nicht an den Falschen geraten. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung. Ja, aber die Gemeinde ist so gesegnet. Weißt du, es geht nicht um gesegnete Gemeinde. Es kann eine Gemeinde, die verfolgt wird, kann noch gesegneter sein, die unten durch muss. Die kann gesegnet sein, als nur so happy Christen. Wir werden im Himmel genug jauchzen. Da brauchen wir jetzt nicht so viel. Wir sollen jetzt reifen. Und weißt du, wie du reifst? Stilles sein. Da wird nur die Flaschen umgesäumt, so Wein, guter Wein. Das oft jahrelang ist es im Keller, im Dunkeln. Und man reift im Dunkeln. Vielen Menschen fehlt diese Gabe der Geisterunterscheidung. Weißt du, der Teufel redet sehr fromm, eigentlich super fromm. Kommt so super fromm, schleimt, kommt scheinheilig vor, erzählt von Engeln, Gottes Erscheinungen, Träumen und Visionen. Weißt du, und da fällt es rein, wie ist ein Engel erschienen? Guck mal, der eine junge Mann in der Bibel, der nach Samarien kam, und da ist der alte Prophet, der hat die Salbung verloren. Und es gibt so viele Christen, so viele Kirchen, so viele Gemeinden, die haben die Salbung verloren. Die sitzen da, die hätten Propheten sein sollen, die hätten aufstehen können und sagen, König, was du da machst, ist Mist. Die hätten nicht nur für die Regierung beten sollen, nein, die hätten gegen die Regierung aufstehen müssen und sagen, König, du musst weg. Aber jetzt kommt der junge Bursche da, der Herr hat ihn geschickt und der Herr hat gesagt, in dieser Stadt sollst du nichts essen und nichts trinken. Die einzige Bedingung, kannst machen, was du willst, nur nichts essen und nichts trinken, nimmst nichts von den Leuten. Die Leute sind sowieso alle versaut. Trinkst nichts und isst nichts. Aber dann kommt der alte Prophet, der Herr ist mir erschienen. Ein Engel des Herrn kam und sagte mir, ich soll dich einladen. Und du siehst, die Berufung ist zunichte gemacht worden. Nur durch ein dummes Gefaste, durch einen falschen Propheten, durch einen falschen Bruder. Ja, der Herr hat vielleicht hat doch seine Meinung geändert. Hunger habe ich schon. Verstehst du? Und er gibt den Bedürfnissen nach. Trage nicht deine Probleme auf der Straße. Bleibe bei dem, was Gott dir gesagt hat. Und bleibe hinter verschlossenen Türen. Was es auch immer ist, sage niemand, was dich bewegt, lass dich von Gott bewegen und vom Geist Gottes dich bewegen. Das, was der Herr in deinem Herzen tut und das, was geschieht, geht niemand was an. So hart, wie ich das sage und so lieb ich, wie ich dich habe, ich weiß, wovon ich rede, die Leute machen dich fertig. Ich habe in Stuttgart, wir hatten unten die Conny Bar, das war so eine Diskothek, wo Drogen verkauft worden sind. Wir haben einen jungen Hippie, der bekehrt sich, ist voller Liebe und so weiter und hat unten Drogen gehandelt und so weiter. Und er kam raus, er war ein paar Wochen bei uns und so weiter, hat hier einen Zug gemacht und ist frei geworden. Und er sagt, Bruder Matudis, ich habe so ein Herz, ich möchte zu meinen alten Kumpels gehen und ich möchte denen das Evangelium bringen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber Horst, glaube ich, hieß er. Ich habe gesagt, du gehst nicht runter, du bleibst frei, sonst bleibst du beschmutzt dich wieder. Du kommst aus diesem Saustall und du hast in diesem Saustall nichts zu suchen. Die werden dich fertig machen. Und er ist runtergegangen und hat jemand einen Schuss verpasst und da war er wieder alt, in dem alten Fahrwasser, lebte wieder das alte Leben. Also das kannst du nicht und so weiter. Weißt du, du sollst nicht wieder zurückgehen, wo du herkommst. Gott hat dich rausgeführt aus Ägypten. Und du sollst aufhören, nach Ägypten dich zu sehnen. Ach, dort haben wir wenigstens noch Kümmel gehabt, Knoblauch haben sie auch gehabt und so weiter. Nein, dort war es so schön. Nein, du sollst nicht die Sehnsucht haben nach dem Alten. Das Alte ist vorbei. Siehe, es ist alles neu geworden. Du gehst einen neuen Weg. Ich bin überzeugt, dass wenn Gott dich segnet, dass du vielleicht in Lübeck in eine Diskothek gehst und dort von Jesus redest, aber nicht da, wo du gesündigt hast. Man geht nie wieder dort zurück, wo man gesündigt hat. Nie zurück. Das ist nicht der Platz. Aber der Teufel lockt dich. Weißt du, der sagt ja, du musst Zeuge Jesu Christi sein. Von wegen, der will dich nur in eine Falle locken. Geh nicht auf die Straße. Lass dich nicht verführen. Also Gott lässt dich im Verborgenen reifen, wachsen, entwickeln. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Das ist, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt. Konfuzius hat einen ganz tollen Satz gesagt. Er war mehr Feldherr wie ein Prophet oder Lehrer. Er sagt, du siegst, wenn du nicht kämpfst. Du siegst, wenn du nicht kämpfst, wenn du still bist. Wenn du nicht kämpfst, wenn du im Frieden lebst. Verstehst? Wenn du kämpfst, dann hast du schon die Schlacht verloren. Du siegst, wenn du nicht kämpfst. Was hat er gemeint eigentlich? Was dachte er? Der Sieg liegt im Frieden, nicht im Kämpfen. Liegt in Autorität, in Gelassenheit, Sabbat. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Ich habe Frieden. Ich habe keine Schuldgefühle. Weißt du, der Teufel versucht, die Schuldgefühle einzureden. Wir müssen Zeugnis ablegen. Überall, alle Nachbarn müssen wissen, wes Geistes Kind ich bin. Ja, gewiss, das mag sein. Irgendwann wird der Tag kommen. Aber die werden zu dir kommen und sagen, sag mal, was ist mit dir los? Meine Nachbarn kommen und es hat angefangen schon vor, als wir eingezogen sind. Ich habe am Auto Fisch. Dann sagen Sie mal, meine Kollegin hat auch einen Fisch im Auto. Ich traue mir nicht, die Kollegin zu fragen, warum sie einen Fisch am Auto hat. Aber ich frage sie. Sie haben auch so einen ähnlichen Fisch. Dann habe ich gesagt, ja, die ist wahrscheinlich Christin und glaubt an Jesus Christus. Dann hat er gesagt, ja, das vermute ich schwer, dass sie jemand was anderes, was Besonderes ist, dass sie Christ ist. Sie ist immer so zuvorkommend, immer nett und freundlich und so weiter. Christen drängen sich nicht auf. Christen drängen sich nicht auf, zwingen sich nicht auf. Glaub an Jesus. Nein, die Leute kommen von selbst und wollen wissen, was ist mit dir los? Was für Krankheit hast du da? Du hast Frieden mit Gott. Das ist eine Superkrankheit. Weißt du? Und dann kann Gott in kurzer Zeit mehr erreichen, als was du denkst. Die Zeit arbeitet für dich. Du musst nur Geduld haben. Die Zeit arbeitet für dich. Du musst nur Geduld haben. Erwarte das Eingreifen Gottes. Und Gott kann in 5 Sekunden irgendwann mehr machen, als was du in 50 Jahren deines Lebens nicht geschafft hast. Dann bringt es plötzlich die Wende, passiert etwas und dann habt ihr Gelegenheit, Zeugnis zu geben und darüber zu reden. Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort. Verstehst, vielleicht müssen wir Misserfolg haben. Petrus hat nicht gejammert und gesagt, Brüder, jetzt kann ich euch Gehalt nicht mehr zahlen. Also wir sind bald pleite, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber der Herr wusste, was bei Petrus los ist, dass er Fische braucht, damit er Geld hat und damit er wieder dienen kann und wieder für Mission was geben kann. Wirf das Netz nochmals aus, Petrus. Der Teufel weiß, wenn du deine Probleme veröffentlichst, dann hat er Macht über dein Leben. Das weiß er. Mach nur bekannt, erzähl allen und dann wirst du Leute, dann wirst du ganzen Rattenschwanz haben, die dir nachlaufen. Und du wirst diese Probleme für immer behalten. Deshalb erzähl niemand, was du hast. So, wenn du sie loswerden willst, behalte es für dich, dann wirst du los. Weißt du, das ist verdrängen, ignorieren. Viele gehen mit ihren Problemen einfach hausieren und geben dabei sich noch an und gehen sogar den Leuten auf die Nerven unter Umständen. Er kann da nicht aufhören mit diesem Quatsch. Christen sollen nicht aufdringlich sein. Christen sind nicht aufdringlich. Jeder hat seine Probleme und die müssen nur zusehen. Weißt du, ihr seid ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann, steht in der Bibel. Die Leute lesen, die beobachten dich mit einer Lupe. Die sehen ganz genau, wie du reagierst. Man kann einem Menschen nichts lehren, aber man kann einem helfen, sich selbst zu entdecken. Das ist es. Du kannst den Menschen nichts beibringen. Der wird von dir nichts annehmen und von mir auch nichts. Aber du kannst zeigen, so macht man das. So mache ich das. Wer innerlich aufsteigt, der steigt auch äußerlich auf. Wer innerlich absteigt, der steigt auch äußerlich ab. Hält die Balance. So wie das Innere ist, so ist auch dein Äußeres. Und wenn dein Inneres schweigt, wird das mit der Zeit auch das Äußere schweigen und zum Schweigen gebracht werden und gelöst werden. Wenn du innen drin sagst, Gott, ich habe es dir abgegeben, ich sorge mich nicht mehr darüber. Mach mir keine Gedanken. So lerne die Sachen in sich selbst zu behalten. Mission ist gut und recht und wunderbar, aber du solltest wissen, was ist Mission, was ist Evangelisation, was das ist. Das ist Jesus vorleben, Jesus ausleben. Das ist viel wichtiger. Ausleben, die ganze Geschichte. Und man muss niemand aufdrängen. Weißt du, Gott gehört nicht auf der Straße. Gott gehört in dir. In deinem Herzen. Nicht einmal in deine Familie. Er gehört in deinem Herzen. Dort gehört er hin. Und Gott gehört in deinem Alltag. Dein Glaube gehört in deinem Alltag, dass die Leute sehen, der vertraut Gott, der zieht es durch, der hält es durch, der sitzt es aus, was es auch immer ist, am Bach, da bleibt er 18 Monate. Verstehst du, für manche sind 18 Stunden schon zu viel. Aber der bleibt 18 Jahre, 18 Monate. Was in dir persönlich will Gott sich verwirklichen, soll der Wille Gottes geschehen. Und Gott verwirklicht sich in uns, indem unser Charakter verändert, unsere Persönlichkeit verändert, indem wir immer mehr seine Art annehmen. Und plötzlich redest du so wie Jesus, denkst du wie Jesus. Von Jesus, weißt du, was von Jesus heißt in Matthäus 12? Alle, die so lautstark sind, bitte lies es durch und lies es nach. Er wird nicht streiten, noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Von Jesus. Die Leute sind Jesus nachgelaufen. Sie sind von selbst gelaufen. Er muss nicht reklame sagen, ich bin Jesus. Schaut her, der Sohn des Allmächtigen. Die Leute sind angezogen, dass sie sogar das Dach abgedeckt haben bei ihm zu Hause. Du musst, wenn Jesus in dir ist, musst du keine Reklame mehr machen. Die Leute sehen das. Weißt du, das ist eine alte Stelle aus Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht. Kann auch meine Magd sein. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Und mein Geliebter, die sind die Könige und Priester, die im Himmel sein werden. Und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll die Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird man seine Stimme auf der Gasse hören. Er wird das nicht tun. Und dann die Auswirkungen. Wie verhält sich so ein Mensch? Bitte hört mir gut zu. Und das sind Kennzeichen eines Christen. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Der wird nicht die Menschen noch einen Todesstoß geben, der fällt und dann noch einen Tritt. Nein, der wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, bis er das Recht herausführe zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Er wird nichts Negatives tun. Er wird nicht schaden. Und weißt du, wenn du mit Gott richtig lebst, wirst du keinen Schaden verursachen. Und manche Leute sind geschädigt für den Rest ihres Lebens. Weißt du, wenn du eine Blume aufmachst, bevor es aufgeht, hast du alles versaut. Und hier wird die Funktion der Christen beschrieben, wie sie sein sollten, auf dem das Wohlgefallen Gottes ruhen soll. Weißt du, er ist ein angenehmer Mensch. Diesen glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Er wird nicht aufsässig sein, er wird nicht aufdringlich sein, er wird kein Plagegeist sein. Ich sage, du musst, verstehst, oder mit dem Wachturm auf der Straße stehen. Weißt du, manchmal, die Leute machen das, die denken, die tun großen Dienst, so Felddienst nennen sie das. Weißt du, nur mit dem Wachturm stehen. Zeitungsverkaufen, dick und fett werden nur die in Brooklyn, die Wachturmgesellschaft. Die arbeiten ja für die und die armen Leute wissen gar nicht, dass sie Sklaven sind und für eine Buchdruckerei arbeiten. Das wissen sie, uns haben nicht gemerkt. Und die denken, sie tun Felddienst für den Herrn. Weißt du, was Felddienst ist? Im Boden soll der Samen fallen und dort sterben. Und das bringt dann hundertprozentig Frucht. Und nicht auf der Straße Wachturm stehen. Die geben nicht einmal Zeugnis. Die machen nur Reklame für eine Zeitschrift. Nicht einmal für Jesus, nicht einmal für Gott. Verstehst du? Schaut genau nach und denkt drüber nach. Wäre genauso, wenn ich so mit irgendeinem Buch auf der Straße stehen würde. Bring nicht. Weißt du, da ist nicht einmal der Name Jesus drauf. Und mit Jesus wollen sie auch überhaupt nichts zu tun haben. Die werden alle hier bleiben, die den Felddienst machen. Und dann müssen sie so und so viele Stunden stehen, damit sie treue Knechte und Mägde erfunden werden. Weißt du, treuer Knecht und treuer Magd ist, der dient Gott und sonst niemand. Und keine Wachturmgesellschaft, kein Buchverlag, keine Organisation, keine Kirche, keine Gesellschaft, keine Mission. Weißt du, wir sind die Mission. Jeder für sich selbst ist ein Missionar. Jeder selbst für sich, er geht raus und er gibt Zeugnis, dass Gott ihn lieb hat und dass Gott ihm Sünden vergeben hat und dass er Frieden mit Gott ist. Und dass, ja, dass er Gnade gefunden hat vor dem Herrn. Und er lässt sich an der Gnade Gottes genügen. Weißt du, wir möchten auch manchmal ganz stark sein und beweisen, wie kräftig wir sind, wie, oh, was ich kann Bäume rausreißen. Nein, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ach, setz dich hin jetzt. Setz dich hin und spiel am Bach mit den Steinchen da. Vielleicht kommt ein Murmeltier noch. Und hab Freude an der Natur. Die meisten Leute haben gar keine Freude mehr an der Natur. Die leben am Leben vorbei. Die sehen nicht die Schmetterlinge und die Blumen und die Bienen. Weißt du, du musst keinen Lärm machen für Gott. Auch wenn es in der Bibel steht, macht Lärm für den Herrn. Das solltest du in deinem Herzen singen und spielen. Da solltest du posaunen und auf die Pauke hauen und da solltest du klimpern. Und da kannst du unheimlich viel machen. Weißt du, in deinem Herzen, da kannst du Musik machen. Da brauchst du kein CD und kein Kassettengerät und nichts. Und wenn du in deinem Herzen fröhlich bist und in deinem Herzen pfeifst, dann wirst du auf der Straße es auch erleben. Und plötzlich, Leute sagen, ja, sagen Sie mal, sie schmunzeln die ganze Zeit, sie lachen die ganze Zeit, sie sind glücklich die ganze Zeit. Keep smiling, da musst du keine Zähne zeigen mehr. Du bist auch so normal und natürlich. In 1. Timotheus 2, Vers 2, man soll für die Obrigkeit beten, damit wir ein ruhiges Leben führen. Da wirst du auch dein Gebet nicht verplempern und verschwenden, sondern du wirst gezielt beten, damit du Ruhe hast und Frieden. Und auch für die Frauen, jetzt habe ich ein Wort für die Frauen, aber gilt für die Männer genauso. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1 und folgende Versen. Also, wie wird man ein Zeuge Jesu Christi, wie wird man Gott dienen? Gott dient man nicht durch Hektik und Stress und Action und so weiter. Das ist alles frommer Stress. Gott möge uns vom frommen Stress erlösen. Nicht nur von Sünden, wir müssen auch vom frommen Stress erlöst werden. Christlichen Stress, pfingstlichen Stress, charismatischen Stress, was auch immer ist. Und hier schreibt Petrus, muss ja wissen, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort Gottes glauben, die nicht an das Wort Gottes glauben, so bekehrt man Männer. Und so kann man auch Frauen bekehren, natürlich. Durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte werden sie gewonnen. Durch das Leben der Frauen ohne Worte werden sie gewonnen, wenn sie sehen ihre Reinheit und ihre Gottesfurcht. Was? Die Leute sehen, meine Frau ist nicht aufdringlich. Jemand kam zu mir, was, Bruder Matthäus, was kann ich noch tun, um meinen Mann zu erretten? Ich habe gesagt, gar nichts. Ja, ich habe ihm Kassetten schon auf einen Kassettenplayer oder CD, CD-Player reingelegt und eine Bibel im Nachttisch. Ich habe gesagt, du, alles raus. Gar nichts. Je weniger du sagst, desto mehr sagst du. Je weniger du sagst, desto mehr sagst du. Je weniger du tust, desto mehr tust du. Ja, und was ist passiert? Dann kommt der Mann und sagt, hast du nicht Interesse, dass ich auch in den Himmel komme? Hast du kein Interesse, dass ich in die Versammlung gehe? Kommt von selbst und sagt, ich will mit dir in die Versammlung gehen. Nachdem sie nicht aufdringlich war, dann nicht bekehren wollte, ja, dann gemerkt, meine Frau will mich nicht bekehren. Aber jetzt muss ich mich bekehren, weil sie das nicht will. Den glimmenden Doch will er nicht auslöschen. Weißt du, da ist ein Funke da. Am besten, du sagst gar nichts. Da steht es weiter nachher von den lieben Schwestern. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein von Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens. In unvergänglichem Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor dem Herrn. Köstlich vor dem Herrn. Das ist der verborgene Mensch im Herzen. Du, in dir steckt noch ein Mensch drin. Dieser verborgene Mensch, den du gar nicht kennst, das bist du. Dein Zwilling. Das ist dieser verborgene Mensch in dir. Und dieser verborgene Mensch des Herzens, der muss singen und der muss spielen und der muss gesegnet sein. Und dieser Mensch muss alles unter die Füße haben, dieser verborgene Mensch in dir. Echte Mission geschieht durch das Leben und nicht durch das Predigen von Worten. Von Jesus heißt es, vom Knecht Gottes, er wird die Schwachen tragen und ertragen. Und du wirst sehen, ich sag dir, ich kann verschwören, aber ich soll das nicht. Aber ich kann dich verschwören, wenn du anfängst, die Schwachen zu tragen, du wirst sehen, wie die stark werden, die Schwachen. Wie die sich plötzlich so vorkommen, dass ihr knickt der Rohr, wenn du nicht abbrichst, sondern ermutigst und sagst du, halt durch. Weißt du, wir müssen alle irgendwie da durch das Tal. Trage die Probleme nicht auf die Straße, sondern trag das in deinem Herzen. Mach wie Maria, sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Erzähl nicht jedem, was für ein Problem du hast. In Jeremia Kapitel 17, Vers 24, glaube ich wenigstens, dass es dort ist. 17, Vers 24. Bringe keine Last durch die Tore am Tag des Herrn. Also, wenn du jetzt am Sabbat hast, also dein Sabbat ist 40 Jahre, wenn du den Frieden Gottes hast, in die Ruhe Gottes eingegangen bist, trag keine Last durch die Tore am Tag des Herrn. Weißt du, lass die Lasten bei Gott alle, am Thron Gottes, in der Gegenwart des Herrn. Gott sitzt auf dem Thron und Gott regiert. In der Gegenwart Gottes, da musst du dich nicht belasten und schwitzen und so weiter. Trag keine Last durch die Tore Jerusalems, des neuen Jerusalems. Jesus hat dich von der Knechtschaft befreit. Aber Satan versucht jetzt gerade, irgendwo einen Hinterhalt zu schaffen und dich wieder einzufangen. Du sollst keine anderen Götter haben, denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens rausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben. Aber der Teufel versucht, so einen Hinterhalt zu schaffen, um dich einzufangen. Pass auf, auf der Straße lauern Gefahren. Wenn dich die bösen Buben locken, das gilt für die Mädels, aber für die Jungs genauso. Hier in Richter Kapitel 9, 25, und die Männer von Sichem legten einen Hinterhalt auf den Höhen und Bergen und beraubten alle, die auf der Straße bei ihnen vorüberkamen. Du wirst ausgeraubt. Wo ist der Mann, den der Samariter gepflegt hat? Wo ist der ausgeraubt worden, als er von Jerusalem nach Jericho ging? Da wurde er ausgeraubt und blieb in seinem Blut liegen. Und hier die Männer von Sichem legten einen Hinterhalt und raubten alle, die auf der Straße vorbeikommen. Und ich sag dir, trag deine Probleme nicht auf die Straße, es geht niemand was an. In Hosea 7, Vers 1. Wenn ich meines Volkes Geschick wende und Israel leiten will, so zeigt sich erst die Sünde Ephraims und die Bosheit Samarias und so weiter, wo sie Lug und Trug treiben und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße plündern. Wo die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße plündern. Du lebst gefährlich, wenn du auf der Straße deine Probleme trägst. Da kommen welche und sagen, du, und genauso fangen die Sekten an, du, ich habe eine Lösung, positives Denken, Optimismus, Zuversicht und so weiter. Möchtest du nicht wissen, was Gott von dir denkt? Ja, freilich will ich wissen, was er von mir denkt. Und schon hat er mich eingefangen, schon eine Falle gelegt, weil ich mich interessiere für diese Sache. Und ich sagte, wer auf der Straße ist, das sind Leute, so wie im Lukas Kapitel 14, Vers 21, sind nicht nur die Wegelagerer. Auf der Straße sind hier, wo der Herr sagt, das sind Arme, Verkrüppelte, Blinde und Lahme. Und die bringt in mein Haus, die haben auf der Straße nichts zu suchen. Die sollen ins Haus Gottes. Du kannst auch gesegnet werden. Du kannst auch das erleben, was ich habe. Aber du musst dorthin. Trage deine Bürden, deine Vision nicht hinaus zur Stadt. Wenn Gott sie nicht bestätigt und nicht sendet, weißt du, da musst du so eine Sendung haben, dass du sagst, ich gehe, mir ist egal, Gott schickt mich. Dann wirst du auch Erfolg haben. Aber wenn du nur von dir aus tust und so viele Menschen tun von sich aus nur, sag nicht wie der Hiskia und sag nicht alles, was los mit deinem Leben ist, was Gott alles getan hat. Bat nicht alles aus. Wie Gott dein Gebet erhört hat. Verstehst du, jetzt kommt er auch und jetzt will er auch dein Gebet erhören. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt, der hat erzählt, mal im Zeugnis, unter der Neckarbrücke habe ich gebetet vor so und so vielen Jahren und der Herr hat mich mit Geist und Feuer getauft. Da hört ein lieber Bruder in der Gemeinde das Zeugnis, ein junger Bruder, hört das Zeugnis und was macht er? Geht er und betet auch den ganzen Tag unter der Brücke. Und dann kommt er nachher zurück und sagt, Bruder Otto, das funktioniert nicht. Aber jemals funktioniert, verstehst du? Dann versuchen Leute, dich zu kopieren, dir nachzuäffen und nachzumachen. Und es funktioniert nicht. Du bist ein Original, der andere ist ein Original. Gott führt den einen so und den anderen so. Und bleib, wer du bist. Bleib, wer du bist. Und du wirst noch deinen Zweifel erleben. Du wirst Nerven zusammenbruch kriegen. Und bei mir hat es nicht funktioniert. Bei dem hat es funktioniert. Der hat kurz gebetet und es ist passiert. Gott will, dass du bist und niemand anders, dass du ein Original bist. Wenn du mit Gott redest, dann will Gott allein mit dir sein. Ganz allein. Ganz allein. Da darf nicht einmal irgendwas dabei sein. Da muss alles ausgeschaltet sein. Gott will nur ganz allein mit dir reden. Und dann werden Taten aus dem folgen. Dann werden sich Türen öffnen. Da werden Dinge passieren, die passieren sollen. Da wird also das und jenes geschehen. Gott will dein Kenner sein. Und Gott will dein Intimfreund sein. Dein Mitwisser, dein Experte deines Lebens. Der Könner aller Dinge. Er will es sein. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Und sobald da jemand anders noch dazwischen kommt und dazwischen funkt, vergiss es. Gott zieht sich zurück und sagt, lass auch den machen. Halt dich an deinen Götzen. Halt dich an deinen Pastor, halt dich an deinen Bruder, halt dich an deine Schwester. Lass doch die machen. Gott hat es nicht nötig. Geschwister, und Gott hat es nicht nötig, uns zu helfen. Weißt du, er möchte alleinige Gott sein, der Einzige. Deshalb, hab keinen anderen Platz in deinem Herzen für irgendwelche Parasiten, Schmarotzer oder Passanten oder Götter oder Götzen, was es auch immer ist, fremde Geister, fremde Arbeiter, fremde Brüder, fremde Geister. Nein, hab allein mit Gott. Und du musst auch niemanden kopieren. Und das kommt natürlich, es gibt geistige Kopien. Du kannst jetzt ein Buch nehmen, ja, der hat das so und so gemacht. Nein, du musst deinen Weg finden, so wie Gott dich führt. Und alles andere spart dir. Und ich denke, ich habe schon mal hier erzählt, die Geschichte. Da verkaufe ich ein Buch, Leben in der Lobpreisstraße, von einem Bruder, der bei uns gedient hat, verkaufe ich einer Schwester das Buch, die kauft sich und nach 3 Wochen gibt sie mir das Buch zurück und möchte ihr Geld zurückhaben wieder. Sie hat das Buch gelesen, bei ihr funktioniert das nicht. Ich habe gesagt, das kann auch bei dir gar nicht funktionieren. Der Bruder hat 30 Jahre lang gebraucht, bis das funktioniert hat bei ihm. Und es kann bei dir in 3 Wochen nicht funktionieren. Das ist eine Lebensphilosophie bei dem Bruder gewesen. Leben in der Lobpreisstraße. Dass er über den Kühlschrank Lob und Dank geschrieben hat, überall Dank. Das hat sie auch gemacht. Die ganze Wohnung hing voller Zettel. Lob und Dank. Und das hat bei ihr nicht funktioniert. Da kam kein Geld. Und da kam keine frische Ware in den Kühlschrank, nichts. Verstehst? Weil sie geglaubt hat, das muss in 3 Wochen passieren. Nein, in 30 Jahre. In 30 Jahre. Du kannst niemanden kopieren. Du bist ein Original. Und deshalb ist es manchmal, man gibt Zeugnis, man erzählt den Leuten, wie wunderbar das war, aber das sind oft Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Lass uns ganz ehrlich sein. Weißt du, wir lesen die Apostelgeschichte, zack, 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 zack. Da sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, da haben sich 3000 bekehrt, dann haben sie, kurze Zeit ist der Lahme geheilt worden, dahin sind wieder 5000 gläubig geworden. Mensch, das ging aufwärts. Du, aber das sind Jahrzehnte vergangen, Geschwister. Das sind Jahrzehnte vergangen. Das ist alles nur komprimiert. Und dann staunen wir, und was ist bei uns los? Wir sitzen alle im Trocknen. Nein, bei uns passiert genauso viel, wie es in der Apostelgeschichte ist. Bloß die meisten checken nicht und begreifen nicht. Die können nicht das komprimieren. Aber wenn du dein Leben zusammen addierst von 30 Jahren, liebe Zeit, was hast du da mit Gott erlebt? Was hast du da mit Gott erlebt? Da reicht dir die Apostelgeschichte gar nicht. Was du mit Gott erlebt hast, was du mit Gott gesehen hast, was du von Gott erfahren hast. Immer vorsichtig sein, was du siehst und was du hörst und was du glaubst und was du nachplapperst, und plapper nicht so viel. Sei konkret. Eine Tat zählt mehr wie 1000 Gebete. Eine Tat ist wichtiger. Mit einer Tat kannst du so viel verändern. Fang an, irgendetwas in Bewegung zu bringen, indem du was tust. Von hier nach dort versetzen. Mein Vater, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns den Weg zeigst zum Leben. Und der Weg zum Leben ist, indem du mit im Verborgenen, mit jedem Einzelnen von uns redest, im Verborgenen dich offenbarst, im Verborgenen wirkst. Herr, du willst deine Kinder im Untergrund wachsen und gedeihen lassen. Halleluja, im Tiefgang, dass wir dort Wurzeln schlagen und dass wir aufgehen und zuerst mal innen drin etwas werden, bevor wir draußen etwas sind. Zuerst mal geht's in die Tiefe. Zuerst mal, dass wir aufwachen und dass wir auferstehen innerlich und wach werden und nüchtern werden und sachlich werden. Und dann, Herr Jesus, können wir produktiv für dich da sein und Frucht tragen. Und auch von einem Tag zum anderen gibt es nicht gleich Frucht. Zuerst muss die Pflanze wachsen, muss die Pflanze blühen, muss die Pflanze Frucht ansetzen. Und dann erst endlich gibt es nach einer gewissen Zeit Frucht. Vater, lasst uns realistisch werden. Realistische Christen, die der Realität näher kommen. Und vielleicht hilft auch diese Predigt ein bisschen, dass wir der Realität näher gekommen sind. Heiliger Geist, hilf, dass das Wort nicht leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen.